Ja, das ist ein typisches Manfred-Siebald-Lied, aber das ist so. Es kann plötzlich alles anders werden. Wir haben schon gehört, dass das der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist und ein Jahr geht nach dem anderen. Und das ist so, dass auch eines Tages der letzte Tag für uns kommt, für dich und für mich. Das sind Tatsachen, der niemand ausweichen kann. Aber ich will jetzt keine Todesstimmung verbreiten, darum geht es nicht. Aber das sind die Realitäten des Lebens und an denen können wir nicht vorbei. Wir mogeln uns gerne vorbei, das ist so. Und ob wir dann nochmal die Möglichkeit haben, unser Leben in Ordnung zu bringen, das ist eine ganz andere Frage. Ich weiß noch, mein Vater im Sterben mit 61 Jahren konnte noch sein Leben, was er noch zu ordnen hatte, in Ordnung bringen. Aber das schafft nicht jeder. Aber ich will erst mal sagen, ich freue mich, euch zu sehen. Und ihr müsst mich vielleicht noch einmal ertragen. Okay, alles klar. Ja, der Ewigkeitssonntag, der Totensonntag, da werden wir erst einmal daran erinnert, an die, die uns vorausgegangen sind. Und dann soll unser Blick auf das Ziel aller Ziele gerichtet werden, nämlich auf die Ewigkeit. Ich lese aus Offenbarung 21 die Verse 1 bis 8. Meistens ist der Predigttext 1 bis 7 angegeben, aber ich möchte doch 1 bis 8 lesen. Ich glaube, das gehört auch dazu. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker oder sein Volk sein, kann man beides übersetzen. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn oder Kind sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer, Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Ich denke, in fast allen Menschen steckt eine tiefe Sehnsucht nach einer anderen und heilen Welt. Deshalb gehen ja auch Leute auf die Straße. Viele fragen sich, was bringt die Zukunft, was erwartet uns? Was wird aus dieser tränenreichen und von Leid und Tod geprägten Welt? Können wir Menschen die Erde retten? Wird sie eines Tages untergehen? Was ist noch sicher? Und was kommt danach, eben nach dem Sterben? Ist das Grab die letzte Station für den Menschen? Hat der Tod das letzte Wort oder doch Gott? Auf alle diese bedrängenden Fragen hat die Bibel nur eine Antwort. Gott kommt und schafft eine neue Welt. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. So steht es schon im Alten Testament, das hat Gott vor langer Zeit schon gesagt. Und Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Und Petrus schreibt an die angefochtenen Christen, die damals in der Verfolgung standen in Kleinasien: Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gottes Gerechtigkeit wohnt. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Ach, wir wollten noch hier bleiben, nicht? Noch lang. Ja, klar, ich auch. Aber das ist so. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, das ist das Ziel Gottes mit dieser Welt. Das ist das Ziel von Karfreitag und Ostern, von Kreuz und Auferstehung. Alles Heilshandeln Gottes zielt auf das eine hin, auf die neue Welt Gottes. Und was in Offenbarung 21 hier berichtet oder geschildert wird, ist der lang ersehnte Gipfel der Heilsgeschichte Gottes. Ich sah einen neuen Himmel, ich sah eine neue Erde, so sagt es Johannes. Ich sah. Am Anfang der Bibel steht, Gott schuf Himmel und Erde. Damit ist der ganze Kosmos, das ganze Weltall ist damit gemeint. Und dann heißt es, und siehe, es war sehr gut. Man kann fragen, und ich habe meinen Konfirmanden manchmal gefragt, ist die Welt noch gut? Was ist aus dieser Welt geworden? Ich will gleich sagen, es gibt unerhört viel Schönes in dieser Welt. Und wir erleben auch viel Schönes, ich weiß. Aber es gibt auch ganz viel Elend in dieser Welt, wenn wir nur ein bisschen unsere Augen auftun. Geprägt ist diese Welt von Hass, Zerstörung, von Grausamkeiten oft. Sie ist kaputt und diese Welt kann nicht bleiben. Hans-Joachim Iwand, einer der bedeutendsten evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts, hat geschrieben, wenn wir erst einmal sehen, wie furchtbar die Welt in Wahrheit ist, wenn sie sich enthüllt hat in der Verfolgung der Christen, dann verstehen wir, dass wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde warten müssen. Dann sehen wir, dass alle diese Versuche, die Welt zu verchristlichen, zu niedrig gedacht sind. Darum steht am Ende der Heiligen Schrift die Offenbarung des Johannes, um mit allen diesen Utopien und Illusionen zu brechen und die Hoffnung zu zeigen, die allein angesichts der Wirklichkeit dieser Welt durchhalten lässt. Die Offenbarung verkündet Hoffnung, lebendige Hoffnung. Iwand hat gelehrt in Göttingen und in Bonn und seine Worte sind heute hochaktuell. Man kann diese Worte eigentlich nur verstehen, wenn man weiß, dass Iwand und mit Dietrich Bonhoeffer zusammen das Dritte Reich mit allen Schrecken hautnah erlebt haben. Und man muss auch im Blick haben, was vor Kapitel 21 in der Offenbarung steht. Nämlich da ist von die Rede, dass von der Zeit des Antichristen, von den Drangsalen, das, was wir so gerne alles ausblenden, von Gerichten, von Verfolgung der Christen, das ist ja hochaktuell in unseren Tagen. Ja, von bösen Treiben und von Tod. Und Jesus sagt, das sind die Wehen, die dieser neuen Welt vorausgehen. Und er sagt sogar, es muss so sein. Das heißt, es ist eine Notwendigkeit. Da sitzt nun der alte Mann Johannes auf der Insel Patmos. Ausschalten wollte man ihn, mundtot machen, beseitigen, so wie man Jesus beseitigen wollte. So wie man viele Christen beseitigen wollte, auch Bischof Renzing beseitigen wollte. Habt ihr es mitbekommen? Das ist einer der besten Bischöfe, die wir überhaupt noch hatten. Aber man will ihn nicht. Und gerade auf dieser Verbannungsinsel wird Johannes einer der bedeutendsten Boten Gottes. Er empfängt die Offenbarung, ja die Enthüllung Jesu Christi und dann sagt er, und ich sah und ich hörte und er träumt nicht. Alles, was der Engel Gottes ihm sagt und zeigt, soll er aufschreiben. In vielen Bildern, Zahlen und Symbolen wird uns klar gemacht, was Gott mit dieser Welt vorhat. Ich sah, ich hörte. Gott schafft alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Was für ein Satz ist das? Alles neu, ohne Ausnahme. Das klingt radikal und das ist es wirklich. Gott geht immer an die Wurzel. Jesus hat versprochen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, damit ihr seid, wo ich bin. Gott macht nie halbe Sachen. Es geht hier nicht um Weltverbesserung oder Überarbeitung oder Reparatur der alten Welt. Gott gießt seinen neuen Wein nicht in alte Schläuche. Die neue Welt Gottes bekommt ein grundlegend neues Gesicht. Jesus spricht im Matthäus-Evangelium von der Wiedergeburt der Welt, also von einer Neugeburt, von einer Neuschöpfung aller Dinge. Es geht also um die kosmisch-universale Erneuerung der Welt. Ein unglaublicher Satz. Das Erste ist vergangen, heißt es hier. Das Erste. Ihr habt gerade gesungen, ich finde das Lied ja toll von Bonhoeffer. Ne? Das geht mir so richtig, mir kamen die Tränen, ich sag's mal ganz ehrlich. Aber das Alte, das unsere Herzen oft quält und quälen will. Der erste Himmel und die erste Erde vergeht oder ist vergangen. Gemeint ist der ganze Kosmos. Alles von Gott Geschaffene, das von der Macht der Sünde durchsetzt ist. Gemeint ist der unsichtbare Raum, in dem die bösen Geister und Mächte herrschen und die Menschen attackieren und kaputt machen wollen. Gemeint ist die durch Kriege zerfurchte und mit Blut und Tränen getränkte Erde vergangen. Nicht zu glauben. Alles schuldig werden, alles gegeneinander, alle Rebellion gegen Gott und auch untereinander. Alles richten und reden über andere, alle Überheblichkeit und Großtuerei, aller Neid. Alles Mittelpunkt spielen wollen, alle Selbstsucht, die sich wie ein schleichendes Gift oft auch in unsere Beziehung zu Gott, in unsere Frömmigkeit einmischt, in unsere Gebete sogar. Nichts mehr davon. Keine Spannungen in den Beziehungen. Alles, was jetzt noch das Leben so beschwert, ist vergangen. Keine Tränen mehr, kein Geschrei. Hören wir noch die Schreie der Menschen, die lauten, aber vor allem auch die leisen, die wir nicht hören können mit unseren Ohren? Kein Leid, kein Schmerz, keine Sorge mehr, keine Krankheit, kein Tod, keine Trauer, kein Gang zum Friedhof mehr, keine Christenverfolgung mehr. Alles, was Tränen verursacht, alles, worunter der Mensch leidet, weil nichts auf dieser Erde seine Sehnsucht stillen kann, das hat Jean-Paul Sartre gesagt. Und er war nicht Christ. Nichts kann uns trösten. Nichts kann uns auf dieser Erde unsere Sehnsucht stillen, sagt er. Nichts. All das hört auf. Schmerz und Seufzen wird entfliehen, heißt es schon im Alten Testament. Nun kann man sagen, es ist zu schön, um wahr zu sein. Als junger Mensch habe ich zwei Diktaturen erlebt. Zwei Unrechtsstaaten, die Menschenleben systematisch zerstört und kaputt gemacht haben. Einmal war dieses System braun und dann war es rot. Diese Welt kann nicht bleiben. Diese Systeme werden nicht bleiben. Und eine Welt, in der weltweit jedes Jahr über 50 Millionen Kinder im Mutterleib getötet werden, die kann nicht bleiben. Ich habe mit Frauen gesprochen, die das taten. Sie konnten oft Jahre nicht mehr schlafen, bis sie durch Jesus Vergebung und Frieden fanden. Und das ist die Möglichkeit. Eine Welt, in der Perverses zur Norm erhoben wird, kann nicht bleiben. Das Meer ist nicht mehr. Hier ist nicht Wasser gemeint, sondern das Meer. Damit sind die Tiefen oder der tiefe Abgrund gemeint, aus der böse Mächte aufsteigen und die Menschen attackieren. Satan hat nur eins im Sinn: zu zerstören, was Gott schafft. Und Menschen gegen Gott und Gott und Mensch auseinanderzubringen. Für immer wird er ausgespielt haben. Und das alles geschieht, wenn der zweite und letzte Advent anbricht, dann, wenn Jesus wiederkommt in großer Macht und Herrlichkeit. Aber nun können wir fragen, was ist heute? Heute leben wir doch noch in der Welt, in der das alles noch da ist. Noch werden Tränen geweint, noch nimmt das Böse seinen Lauf, noch geht Satan umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, noch tut der Tod sein Werk, noch ist vieles so verworren und rätselhaft in dieser Welt und oft auch in unserem Leben. Vieles verstehen wir gar nicht, noch leiden wir an dem verborgenen Gott. Noch werden Christen stark verfolgt und der Druck nimmt zu. Noch gibt es Streit, noch steht die Warum-Frage im Raum. Noch. Mit Mose möchten wir am liebsten ausrufen und schreien: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das war der verzweifelte Schrei Moses zu Gott, als sein Volk dem Götzendienst verfallen war. Die Bibel sagt, alles hat seine Zeit. Alles muss ausreifen, auch das Böse muss ausreifen und was zum Heil dient. Gott hat Geduld. In dem großen Kapitel der Liebe, 1. Korinther 13, da heißt es, wir sehen jetzt in einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Ja, das dunkle Bild. Der Spiegel des Altertums war eine blanke Metallscheibe, da konnte man nur Umrisse erkennen, also nichts Deutliches. Im Griechischen heißt es sogar Rätsel, im Rätsel reden. Gottes Gedanken und Pläne und Wege sind eben nicht unsere. Unsere Erkenntnis ist Stückwerkcharakter. Dietrich Bonhoeffer spricht einmal von der Spiegelschrift Gottes, die schwer zu lesen ist. Manches sehen wir sogar verkehrt herum. Großes scheint uns klein, Kleines scheint groß, Hoffnungsvolles scheint uns hoffnungslos, Leid scheint uns sinnlos zu sein oder Strafe Gottes sogar, Wohlleben und Gesundheit dagegen halten wir für das Beste, Gutes scheint oft böse, wir sehen oft nur Umrisse, Ausschnitte aus dem Ganzen, niemals das Ganze. Auch aus Gottes Plan sehen wir nicht alles, längst nicht. Unsere Erkenntnis ist sehr begrenzt. Als Christen haben wir auch längst nicht auf alle Fragen eine Antwort. Manche meinen das zwar, nein, wir haben sie nicht. Auch auf die Warum-Frage haben wir keine letzte Antwort, keine. Aber einmal wird es keine Fragen mehr geben. Dann, wenn Jesus kommt. Es gibt ein altes Lied. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Das ist mir oft sehr wichtig geworden. Paulus sagt, wir leben im Glauben, noch nicht im Schauen. Aber wir sind getrost. Das ist es. Wir haben eine lebendige Hoffnung in all dem. Wir sind getrost. Und es ist eben der schmale Weg, auf den Jesus uns gerufen hat. Johannes sagt, es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir werden, wenn es aber offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein und wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, wir sind schon Kinder Gottes und noch nicht. Wir sind noch unterwegs. wir können das Ziel erreichen oder vielleicht auch nicht oder doch. Einmal wird volle Klarheit da sein. Und was uns im Kampf trägt, das ist die Hoffnung. Die lebendige Hoffnung durch Jesus Christus, durch sein Leiden und Sterben, durch seine Auferstehung. Und Jesus sagt, wachet und betet und seid bereit. Das ist die Hauptbotschaft der Offenbarung überhaupt. Wir haben uns in der letzten Zeit sehr intensiv damit befasst. Jesus kommt, seid bereit. Noch eine kleine Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann will ich laben mich an Lebensbächen und ewiglich, ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Wer hat das gesagt? Das steht auf dem Grabstein von Søren Kierkegaard in Kopenhagen. Ich habe öfter davor gestanden, mehrmals davor gestanden. Das ist ein tolles Wort, finde ich. Siehe, ich mache alles neu. Erst? Später irgendwann? Nein. Neues fängt heute und hier schon an. Immer wenn ein Mensch wiedergeboren wird zu einer lebendigen Hoffnung, dann ist er ein neuer Mensch. Dann ist er eine neue Schöpfung nach der Bibel. Auch wenn noch manches an ihm klebt, was nicht so gut ist. Aber er ist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Gottes Licht leuchtet doch heute schon in die Dunkelheit hinein. Heute schon gibt es Vergebung. Heute schon gibt es Trost und Frieden und wahre Freude. Ich habe diese wahre Freude auf dem Sterbebett gesehen. Da war sie mir am deutlichsten. Und Jesus ist heute schon da, er der Friedefürst. Es ist vollbracht, hat er am Kreuz ausgerufen. Für dich gegeben, für dich. Wo wollen wir auch hin? Mit dem, was unsere Herzen beschwert, mit unserer Schuld, mit unseren Gewissensbissen, mit unserem Schmerz, mit unserer Trauer? Er ist es doch nur, der Vergebung, wirkliche Vergebung schenkt. Wenn ich an meinen Dreck denke, der in meinem Leben war und der ist weg durch Jesus. Er schenkt Vergebung, er tröstet und er trägt uns in unserer Trauer. Alles wird neu. Der Himmel, die Erde und auch unser Leib wird neu. Und dann wird es heißen, siehe, es ist sehr gut. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker oder sein Volk sein und er selber, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Wunderbare Worte. Das ist die neue Mitte in der neuen Welt. Die Mitte ist nicht mehr der Mensch. Mitte ist Gott selbst, Jesus Christus, das Lamm Gottes. Mitte ist das neue Jerusalem, die heilige Stadt. In dieser Welt will der Mensch immer Mitte sein. Er lebt oft so, als gäbe es Gott nicht. Er lehnt Jesus ab und er will seine Herrschaft nicht. Doch das wird sich grundlegend ändern. 10-mal steht in diesem Kapitel das Wort Stadt. Stadt heißt hier so viel wie Geborgenheit, Frieden, Freude, Leben. Die heilige Stadt ist nicht die alte, nicht das alte Jerusalem, kein Tempel, keine Mauern aus Stein. Von Gott kommt die neue Stadt herunter auf die Erde, geschmückt wie eine Braut ihrem Mann. Braut steht hier für vollkommene, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott und seiner erlösten Gemeinde. Aus allen Völkern kommen sie und sind sie gekommen zu Gott. Und nun kommt Gott zu ihnen, er bei den Menschen. Keine Trennung mehr. Der Mensch nicht mehr außerhalb des Paradieses. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis, heißt es in meinem Weihnachtslied. Gott nicht mehr verborgen, ganz nah bei den Menschen, bei seinen Erlösten. Gott die Mitte. Himmel und Erde sind sozusagen eins geworden. Und der Himmel ist immer da, wo Gott ist. Es ist der Ort Gottes. Der Himmel ist der Ort Gottes. Er ist nicht hinter den Milchstraßen. Der Mensch in seinem babylonischen Streben, er will immer von unten nach oben. Er will hoch hinaus. Das ist so. Er will sich sogar über Gott erheben. Das ist das Merkmal oder das Wesen von Babel. Aber das Wesen Gottes ist, dass er von oben nach unten kommt, auf die Erde. Gott steigt herab, geht nach unten. In Philipper 2 kann man das besonders nachlesen. Er erniedrigt sich selbst. Und das entspricht seinem Wesen. Immer kommt Gott in Jesus Christus auf uns zu. Er lässt sich herab. Er geht in die tiefsten Tiefen. Er geht in unsere Not. Er geht an die Kranken und Sterbebetten. Immer geht er auf uns zu. Und er wird auch an meinem und deinem Sterbebett stehen und da sein. Er ist der Architekt, der Baumeister der neuen Welt und auch seiner Gemeinde. Wir nicht. In wunderbaren Bildern und Farben wird das neue Jerusalem, die heilige Stadt, geschildert. Reines Gold, Edelsteine, kostbare Perlen. Wird das alles wirklich da sein? Habt ihr Gold? Ich nicht. Himmlisches kann man nur irdisch ausdrücken. Da fehlt uns die Sprache. Und deshalb gebraucht die Bibel ganz viele Bilder, um das deutlich zu machen. Gold wird in der neuen Welt nicht sein. Der Theologe Adolf Schlatter, der in Tübingen unter großem Segen gewirkt hat, er erinnert sich an seinen Vater auf dem Sterbebett. Als Mutter ihm in dieser Zeit einmal den Vers von den goldenen Gassen sprach, antwortete er: Es verlange mich nicht nach dem Plunder, aber danach verlangt mich, am Hals des Vaters zu hängen. Das ist es. Darum geht es. Bei Gott, bei Jesus zu sein in Ewigkeit. Das ist alles. Jerusalem war immer das Herzstück des Volkes Gottes. Der Tempel, das Allerheiligste, da stand die Bundeslade, da war das Gesetz Gottes drin. Dort war für den Juden Gott selbst da. Das Herzstück der neuen Welt, des neuen Jerusalems, ja, das ist er selber. Und das ist frei von aller Habsucht, von allem, von aller Lüge, von all dem, was uns hier beschwert. Voller Licht, voller Liebe und Gegenwart Gottes. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen sein. Und sie werden sein Volk sein. Hier geht in Erfüllung, was längst im Alten Testament versprochen worden ist. Siehe, ich mache alles neu. Das kann nur einer glaubwürdig sagen. Einer, der den Tod und die Macht der Sünde besiegt hat. Und das ist Jesus Christus. Und da gibt es keine Tränen mehr. Er wird abwischen alle Tränen. Das Weinen hört auf. Gott wird abwischen alle Tränen. Er wird Tränen trocknen. Das ist ein Bild für das vollkommene Heil. Nichts wird mehr dieses Heil trüben. Keine Sünde, kein Leid. Siehe, siehe, steht immer wieder in der Offenbarung. Ja, über 200 Mal, ich habe mal nachgezählt, in der Bibel. Siehe. Und das steht immer da, wo Gott etwas ganz Besonderes tut, wo Gott handelt. Schau hin, heißt das. Richte deinen Blick auf das hin, was Gott tut. Richte deinen Blick auf die Ewigkeit. Und nun höre ich noch hier und sehe ich noch eine Einladung. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Alpha und Omega. Jesus ist der Anfang aller Dinge und das Ziel der ganzen Geschichte. Er allein hat den Überblick und den Durchblick. Die ganze Geschichte ist von ihm umschlossen, auch das ganze Wirrwarr, das wir erleben in der Welt. Auch deine und meine Geschichte ist von ihm umschlossen, alles Rätselhafte auch. Und er sagt, ich bin der ich bin. Ja, ich bin das Licht der Welt, der gute Hirte, die Tür, die Quelle des Lebens. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und dann noch einmal, wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Zweimal steht das am Schluss der Bibel. Jesus ist der wahre Seelsorger. Es ist, als wenn Jesus hier noch einmal seine Hände ausstreckt. Ich will es jetzt einfach so sagen, nach dir und mir, nach uns ganz persönlich seine Hände ausstreckt und sagt, komm, nimm heute, jetzt, umsonst, ohne Geld, ohne Gegenleistung, gratis, geschenkt, alles Gnade, alles für dich gegeben. Es ist wie eine letzte Einladung des erhöhten Herrn. Jesus ist doch in die Welt gekommen, um unsere Sehnsucht, unseren Durst zu stillen. Unseren Durst nach Leben, nach Frieden, nach Liebe, nach Heil, nach Gott. Wasser ist Leben. Jesus ist das Leben. Und Johannes der Täufer weist auf ihn hin und sagt, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Er, der Heiland, der Retter. Und seine Einladung steht. Ich werde es nie vergessen. Da lag die noch junge Frau auf ihrem Kranken- und Sterbelager. Immer wieder habe ich versucht, ihr den Weg zur Quelle des Lebens zu zeigen. Aber irgendwie war in ihr eine Sperre. Und eines Tages, als ich wieder da war, da sagte sie dann mir, als Kinder haben wir gelernt, nichts anzunehmen, wofür wir nicht auch etwas geben. Und da klingelte es bei mir. Ich sagte, hier können Sie gar nichts geben, nur sich selbst. Nee, kommen Sie selbst, mehr brauchen Sie nicht. Jesus hat alles für Sie getan. Und dann hat sie das verstanden. Und dann fing sie an zu beten, wie ich es nie wieder gehört habe, so. Dann fing sie an und sagte, liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Lenke Sinnen und Begier auf die süßen Himmelslehren, dass die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden. Und das hat sie richtig betont. Und dann sagt sie, und danach habe ich mich ein ganzes Leben lang gesehnt. So starb sie. Was wollen wir Gott geben? Er hat alles vollbracht, alles umsonst, alles Gnade, alles gratis. Nur kommen, nehmen und uns selbst geben. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Überwinden und durchhalten. Davon ist in der Offenbarung immer wieder die Rede. Festhalten an Jesus, bleiben bei ihm. Einmal werden wir alle vor Jesus stehen, ohne Ausnahme, alle. Dann steht Jesus nicht mehr als der Heiland vor uns, sondern auch als der Richter. Und da kommt dann schon die Frage, mir jedenfalls, werde ich bestehen, werde ich dabei sein, werde ich das Ziel erreichen? Wirst du das Ziel erreichen? Wirst du dabei sein? Dabei sein ist alles. Und hier ist ganz klar, und das verschweigt man heute ganz gern, hier von einem drinnen und draußen die Rede. Die Bibel macht da keinen, die spart das nicht aus. Draußen steht hier, sind Feiglinge, Treulose, Abgefallene und so weiter und so fort. Lügner, die nicht sich nach der Wahrheit richten. Das wird sie gerne verschwiegen. Für alle hat Jesus das Kreuz erduldet. Für alle hat Jesus den Tod siegreich überwunden. Für dich und für mich. Und Jesus will, dass alle, ihr alle, wir alle, in der neuen Welt dabei sind. Er will uns alle da dabei haben. Niemand soll draußen bleiben, niemand verloren gehen. Jesus kommt. Der Tag aller Tage kommt. Immer heißt es, er kommt. Und bis dahin haben wir als Christen noch eine Aufgabe in dieser Welt. Jesus hat uns bestimmt, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein, in diese Welt hineinzuwirken. Und Dietrich Bonhoeffer sagt, mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht. Jetzt komme ich zurück zu dem Wochenspruch, lasset euer Licht leuchten. Lasset es leuchten. Wir haben kürzlich den 9. November erlebt. 30 Tage Mauerfall. Natürlich waren damals viele Menschen auch beteiligt, ist mir klar. Aber für mich und für viele andere war das eine Tat Gottes, ein Wunder Gottes. Denn keiner hatte wirklich damit gerechnet. Weder die Kommunisten noch niemand, kein Politiker hat damit gerechnet. Es geschah. Und eine Frau, das werde ich nicht vergessen, hat gesagt, es hat uns einfach überrollt. Kann es sein, dass Jesus plötzlich überraschend wiederkommt und die neue Welt aufrichtet? Und niemand rechnet damit? Niemand? Seid wach, bereit. Das ist alles. Gott segne euch. Amen.